Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Herr ist auferstanden. Genau, wir sind nicht so eine Nachredekultur, aber hier rentiert sich's absolut. Deshalb, der Herr ist auferstanden. Genau, jetzt bitte eine Minute die Luft anhalten, dann senken sich die Aerosole wieder und dann sind wir Corona-konform. Schön, dass wir eintauchen dürfen in diese Wahrheit. Der Patrick hat es schon ausgeführt, dass Jesus auferstanden ist, trennt effektiv die Menschheitsgeschichte in zwei Etappen. Das, was davor war und das, was danach passiert. Und es ist ein absoluter Gamechanger. Und ich hoffe, dass uns heute Morgen genau diese Tatsache neu, anders, größer, bewusst und kostbar wird, wie wir da heute Morgen eintauchen ins Johannesevangelium. Mein ganzes Leben lang hat Gott eine Rolle gespielt. In meiner Kindheit, da haben mir meine Eltern biblische Geschichten erzählt. Von klein auf hat Gott dadurch eine entscheidende Präsenz in meinem Leben gehabt. Ich war auch schon immer in einer Gemeinde, einer geistlichen Familie, mit integriert, angeschlossen. Und natürlich hat es auch in meinem Leben Auf und Abs gegeben. Aber es gab nie eine Zeit in meinem Leben, wo ich Gott komplett verabschiedet hätte, wo Gott komplett außen vor war, wo er einfach keine Rolle gespielt hätte. Irgendwie war er immer präsent. Und grundsätzlich haben auch ganz, ganz viele Menschen viele Situationen, viele Umstände, Entscheidungen, Investitionen zu meiner geistlichen Entwicklung beigetragen. Es gibt aber auch ein paar ganz besondere Momente, ganz entscheidende Momente auf meinem Lebensweg, die sowas wie ein Meilenstein waren, solche Schlüsselerlebnisse, wo besonders herausragen. Eins davon ist zum Beispiel der Moment, als ich verstanden habe, dass ich Jesus ganz persönlich und ganz direkt mein Leben anvertrauen kann. Da war ich 11 und ich habe ganz bewusst entschieden, dass Jesus von nun an der Chef in meinem Leben sein soll, dass er mein Leben führen soll. Und was mich fasziniert, was weiß man mit 11 schon? Aber dennoch, das war die entscheidendste und die wichtigste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Ich sehe natürlich auch, dass Gott bereits davor an mir dran war, aber dieses Erlebnis ist für mich sowas wie ein ganz bewusster Startpunkt. Einen weiteren entscheidenden Moment, kann ich mich erinnern, war die Zeit, wo ich auf der Bibelschule war. Diese 3 Jahre ganz konzentriert, ganz fokussiert mit Gott auseinandersetzen, Zeit haben, über ihn nachzudenken, intensiv zu ringen mit ihm, mit seinem Wort. Und hier ist ganz bestimmt diese Zuversicht noch tiefer geworden in ihn und diese Freude an Gott noch mehr gewachsen. Auch so ein entscheidender Punkt in meinem Leben. Es gibt noch weitere Momente, die geistlich prägend waren. Sandra natürlich nimmt einen großen Teil ein, den gemeinsamen Weg, den wir haben. Meine Kinder und diese Perspektive, die sie mir helfen zu geben von meinem himmlischen Vater, was es bedeutet, Kind und Vater zu sein. Die Anstellung als Pastor hier. Verschiedene Investitionen von Menschen, ganz, ganz viele Erlebnisse durch das ganze Leben hindurch. In unserem heutigen Abschnitt haben wir auch einen Meilenstein vor uns. Auf der einen Seite erleben wir ein ganz persönliches Schlüsselerlebnis von Johannes mit. Johannes hat hier einen ganz besonders hellen Moment in Johannes 20. Auf der anderen Seite aber erleben wir auch einen Meilenstein in der gesamten Menschheitsgeschichte mit, nämlich die Auferstehung von Jesus von den Toten. Und so würde ich sagen, stürzen wir uns doch gleich rein in den Text. Johannes 20 lese ich vor. Wir bleiben da durch die ganze Predigt durch. Du kannst gerne aufschlagen, mitlesen und einfach im Abschnitt bleiben. Wie der Patrick schon gesagt hat, wir haben hier einen Zeitsprung gemacht. Vom letzten Sonntag, Kapitel 12, zu Kapitel 20. Und wir kommen dann wieder zurück und setzen uns mit den restlichen Kapiteln auch noch auseinander. Ich lese aus Kapitel 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie und kam zu Simon Petrus und zum anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, bückte sich nieder und sah die leinernen Tücher daliegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging ins Grab hinein und sah die leinernen Tücher daliegen und sah das Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden war, nicht bei den leinernen Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria geht am Ostersonntag zum Grab. Da findet sie aber nicht den toten Jesus vor, sondern ein leeres Grab. Und damit hat sie nicht gerechnet. Sie hat gesehen, wie Jesus gestorben war und wie er anschließend ins Grab hineingelegt wurde. Und für sie ist ganz, ganz fix: Jesus ist tot. Jesus muss tot sein, immer noch. Das ist nämlich, was tote Menschen so an sich haben. Wenn sie gestorben sind, dann bleiben sie tot. Und wenn nun Jesus nicht mehr im Grab ist, dann hat ihn wohl jemand weggenommen. Anders macht das keinen Sinn. In ihrer Verzweiflung rennt dann Maria zu ihren Freunden, Petrus und Johannes, die ja auch die engsten Vertrauten von Jesus waren. Der Johannes wird hier zwar nicht beim Namen genannt, aber es besteht sehr guter Grund zur Annahme, dass er selbst der Jünger ist, den Jesus lieb hatte, wie das hier beschrieben ist. Ich habe das ausgeführt in den Notizen, warum das so ist. Das heißt übrigens nicht, dass Jesus die anderen nicht geliebt hat, aber offensichtlich bestand zwischen Jesus und Johannes eine ganz besondere Freundschaft, anders wie mit den anderen Jüngern. Jedenfalls kommt Maria zu Petrus und Johannes und da sagt sie zu ihnen: Jesus ist weg und niemand weiß, wo er liegt. Daraufhin eilen die beiden zum Grab und finden es genauso vor, wie Maria gesagt hat. Das Grab ist leer, Jesus fehlt. Und jetzt steht hier was ganz, ganz Spannendes. Johannes, der hier seine eigene Geschichte aufschreibt, der schaut ins Grab, er sieht und er glaubt. Und das ist noch nicht verwunderlich genug. Dann kommt nämlich der nächste Vers dazu und da heißt es: Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Und das bringt uns jetzt zu den beiden Fragen, die wir heute Morgen miteinander wälzen wollen. Was glaubt der Johannes? Was hat der Johannes erkannt? Was hat er verstanden, damit er glauben kann? Und das Zweite: Was hat es mit der Auferstehung auf sich, dass sie beide, der Petrus und der Johannes, noch nicht verstanden haben? Das Kernthema vom Johannesevangelium ist Glaube. Und du findest dieses Thema an jedem Eck und End im Johannesevangelium, öfters als in jedem anderen biblischen Buch. 98 Mal redet Johannes von dem Verb zu glauben oder zu vertrauen. Im restlichen Neuen Testament gibt es 150 Referenzen. Und das heißt, über 40%, wenn es ums Glauben geht, sind im Johannesevangelium. Ich habe auch alle Stellen im Manuskript aufgeführt, könnt ihr gerne nachstudieren. In den allermeisten Fällen setzt Johannes dieses zu glauben in Beziehung mit der Person von Jesus. Und das heißt, zu glauben ist nicht einfach eine abstrakte Sache. Der Glaube, der schwebt nicht irgendwo herum. Es ist nichts Vages, nichts Ungewisses, nichts Unkonkretes, so wie wir das oft verwenden. Oder ich sage, ich glaube, morgen kommt es regnen. Ich glaube nicht. Eigentlich spielt es keine Rolle. Aber der Johannes, der wählt das sehr, sehr bedacht aus, wenn er vom Glauben spricht. Wenn er vom Glauben redet, dann redet er von einem konkreten, von einem fundierten Vertrauen in die Person Jesus. Wir haben eine Begebenheit im Kapitel 6. Da wenden sich die Leute von Jesus ab. Und dann wendet sich Jesus seinen Jüngern zu und dann sagt er, ja, wollt ihr denn auch weggehen? Und daraufhin sagt ihm der Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses ausgesprochene Vertrauen, in diesem Fall von Petrus, ruht in der Person von Jesus. Und somit ist auch dieses Glauben, dieses zu glauben, nicht etwas für naive oder ungebildete Menschen, sondern es geht einher mit einer substanziellen Information. Und der Petrus, wenn wir gerade bei ihm bleiben, der hat sein Leben nicht aufs Spiel gesetzt und dann in weiterer Folge hergegeben, weil er wurde ja umgebracht wegen Jesus, weil er einem vagen, abstrakten Hirngespinst hinterhergerannt ist, sondern weil er miterlebt hat und zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dass dieses Glauben so oft im Johannes vorkommt, dass das kein Zufall ist, das wissen wir auch, weil der Johannes sagt selbst, er hat seinen Bericht geschrieben, damit ihr glaubt, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Der ganze Sinn, warum der Johannes dieses Johannesevangelium aufschreibt, ist zu zeigen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und dass wir durch seine Erzählung substanziellen Grund zum Glauben bekommen. Dass wir unser Vertrauen in die Person Jesus setzen können. Auf unserer Reise durch das Johannesevangelium sehen wir alle möglichen Personen und Ereignisse, die glauben oder eben auch nicht. Und dabei gibt es immer wieder den gleichen Ablauf. Die Menschen, die hören oder sie sehen oder sie erleben etwas mit Jesus und dann stehen sie unmittelbar vor dieser Entscheidung. Was tue ich damit? Was tue ich mit dieser Person Jesus? Da haben wir zum Beispiel den Nikodemus. Die Geschichte haben wir angeschaut. Kapitel 3 finden wir sie. Er sieht die Wunder, die Jesus vollbringt und er folgert daraus, dass Jesus von Gott gesandt sein muss. Er kann sich das nicht anders erklären. Aber es fehlt ihm noch Information. Und die versucht er dann zu gewinnen, indem er sich bei Jesus selbst informiert. Wir wissen nicht, was er letztlich damit gemacht hat. Aber er zeigt in den weiteren Erzählungen vom Johannesevangelium, dass er gegenüber Jesus loyal war. Und das lässt dann eben auch vermuten, dass er geglaubt hat, dass er ihm vertraut hat. Oder ein anderes Beispiel ist die samaritische Frau, die Frau am Brunnen, Kapitel 4. Sie merkt an Jesu Worten, dass das ein besonderer Mann sein muss. Und während des Gesprächs erkennt sie dann, du bist ein Prophet. Du bist ein Mann, der Gottes Worte spricht. Und dann geht die Unterhaltung weiter und sie erkennt Jesus ist dieser erwartete Messias. Die Samariter warten ja genauso wie die Juden auf den Messias. Und sie geht und erzählt es dem ganzen Dorf. Und von solchen Glaubensentwicklungen gibt es ganz, ganz viele Beispiele im Johannesevangelium. Der blinde Mann, Johannes 9, im Gespräch bekommt er immer mehr Erkenntnis über Jesus, bis er ihn letztlich als Herrn anbetet. Oder die Menge, das Dorf im Kapitel 4 bei der Samariterin, die sind neugierig durch die Worte der Frau. Und dann hören sie selbst von Jesus und sie glauben. Oder das ganze Volk. Sie sehen die Zeichen, die Jesus tut, diese Wunder, und sie glauben. Oder bei der Auferweckung von Lazarus, Kapitel 11. Sie sehen, dass dieser Mensch wieder lebt und sie glauben an Jesus. Und da zieht sich das durch das ganze Johannesevangelium. Aber auch das tragische Gegenteil ist der Fall. Menschen hören, sehen und erleben, aber sie wollen nicht glauben. Und am besten sichtbar ist das bei den Pharisäern. Sie sehen, sie hören, sie erleben, aber sie weigern sich zu glauben. Sie gehen sogar so weit, dass sie jede Logik verlassen und verleugnen, was vor ihren Augen passiert. Zum Beispiel, wo der Lazarus gerettet wird, wieder aufersteht, geheilt wird, zum Leben erweckt wird, da wäre ihre Lösung, den Lazarus nochmal umzubringen. Als ob diese Vernichtung von diesem Beweis irgendwas an der Tatsache ändert, dass gerade ein Toter wieder auferstanden ist. Und zusammengefasst wollen sie einfach nicht glauben, dass Jesus von Gott kommt, einfach nur deshalb, weil Jesus nicht in ihr Schema passt, nicht in ihre Auffassung des Messias passt, nicht in ihr Verständnis von Gott passt. Zu glauben ist das Kernthema vom Johannesevangelium und es zieht sich durch das ganze Buch hindurch. Manche setzen ihr Vertrauen in Jesus, andere wiederum weigern sich, an ihn zu glauben, aber dazwischen gibt es nicht wirklich was. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von Glaubenshelden hörst. Wenn wir das Alte Testament lesen, da gibt es eine ganze Reihe von Glaubenshelden. Zum Beispiel der Noah, der Abraham, der Mose, Josua, David, Esther, Paulus, ist zwar im Neuen Testament. Aber es gibt auch Glaubenshelden in unserer Zeit. Dietrich Bonhoeffer, Bruder Andrew, wo Bibeln schmuggelt, Billy Graham, riesengroße Evangelisationen. Und ich finde sie ermutigend. Glaubenshelden spornen mich an, Gott voll zu vertrauen. Aber diese Glaubenshelden haben auch eine Kehrseite. Sie haben nämlich auch das Potenzial zu entmutigen. Vielleicht geht es dir auch nicht so mit den Glaubenshelden, aber irgendwie bekommt man doch den Eindruck, die haben wirklich alles im Griff. Die haben einen unerschütterlichen, unzerstörbaren Glauben, eine Zuversicht, wo einfach durch nichts wegzunehmen ist. Und wir schauen sie an und dann denken wir, boah, das könnte ich nicht. Ich könnte nicht einfach ein Riesenschiff bauen, mitten im trockenen Land, wie der Noah. Ich könnte nicht einfach meinen Sohn aufgeben, wie der Abraham. Ich könnte nicht einfach meinen Luxus, meine Bequemlichkeit aufgeben und sogar mein Leben aufs Spiel setzen, so wie die Königin Esther. Ich könnte nicht ins Nazi-besetzte Deutschland zurückkehren und wissen, dass das mein Tod bedeutet, wie der Dietrich Bonhoeffer. Und das ist das Schöne bei Gott. Er weiß nämlich ganz genau, was er uns zumuten kann. Und diese Glaubensentscheidungen, die vor uns liegen, sind Herausforderungen, die er selbst auf uns abgestimmt hat. Das sehen wir übrigens auch bei diesen Alttestament-Glaubenshelden. Gott ist einen Weg mit ihnen gegangen. Dass Gott dem Abraham diesen unglaublichen Glaubensschritt zumutet mit der Opferung von Isaak, hat eine große, große Vorgeschichte von vielen kleinen vorhergehenden Glaubensschritten, die Gott mit dem Abraham gegangen ist. Und das heißt, zu glauben ist ein Prozess, der ganz, ganz viele Erlebnisse und dann in weiterer Folge ganz, ganz viele Entscheidungen beinhaltet. Und das sind Dinge, die täglich passieren und auch etwas, das in dem Sinn nie aufhören wird. Jeder von uns ist auf dem Glaubensweg und wir sind jeden Tag herausgefordert. Was tun wir mit diesen Glaubensherausforderungen? Wollen wir Gott weiterhin vertrauen oder nicht? Und genau das sehen wir in dieser Geschichte heute am Morgen. Der Johannes, der war mit dem Petrus und mit dem Jakobus zusammen, einer von Jesus' engsten Vertrauten. Die haben miteinander Dinge erlebt, die haben die restlichen 9 Jünger nicht erlebt. Und obwohl der Johannes über 3 Jahre mit Jesus unterwegs war, ist irgendwie der Groschen nicht gefallen. Und ich bin überzeugt, der Johannes hatte einen gewissen Glauben, weil sonst wäre er nicht bei Jesus geblieben. Aber hier, Kapitel 20, in diesem Felsengrab, ist etwas Entscheidendes für den Johannes passiert. Ein Schlüsselerlebnis für ihn. Er kommt zum leeren Grab, er sieht die Leichentücher und das Schweißtuch und er glaubt. Was gibt dem Johannes Anlass zu glauben? Wir wissen es nicht genau. Offensichtlich haben diese Tücher deutlich gemacht, dass Jesus sie nicht auf natürliche Weise zurückgelassen hat. Offensichtlich hat diese Situation im Felsengrab einen Hinweis darauf gegeben, dass Gott seine Finger im Spiel haben muss. Dass er offensichtlich nicht einfach von einem Menschen ausgewickelt wurde, sondern vielleicht ist er durch die Tücher hindurch geschwebt und die sind genauso dargelegen, dass das absolut offensichtlich war. Jesus ist ja später durch die verschlossene Türe geschwebt, genauso. Er kann das. Aber wir wissen es nicht. Und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig. Weil der Johannes, der sieht etwas und er versteht etwas und ihm geht ganz persönlich ein Licht auf und er glaubt. Gleichzeitig aber wird auch deutlich, dass er noch nicht alles verstanden hat, wie es in Vers 9 heißt. Glaube ist ein Prozess und jeder von uns steht an einem unterschiedlichen Punkt. Jeder von uns hat unterschiedlich viel verstanden, unterschiedlich viel erlebt. Und ich bin überzeugt, jeder von uns sieht und erlebt Gott auf eine gewisse Weise. Wir sind ja auch seine Geschöpfe. Gott zeigt sich irgendwie jedem von uns. Gott hat jedem Menschen, jedem von uns genug ins Leben gelegt, dass wir glauben können. Wir brauchen nicht genau dieses Erlebnis von Johannes. Gott begegnet jedem von uns auf eine eigene Art und Weise. Und ich freue mich auch total, dass du heute Morgen dich mit dieser Realität der Auferstehung auseinandersetzt. Und das ist mein Wunsch, dass wir das, dass du das ganz konkret, was du von Jesus siehst und hörst, dass du die Dinge, die dich an Jesus herausfordern, vielleicht auch abstoßen, schwierig sind, dass du diese Dinge nicht einfach nur zur Seite legst für später, weil im Moment ist keine Zeit, sondern begegne Jesus mit Glauben, mit dem Glauben, den du hast. Und vielleicht ist das nur ein ganz, ganz kleiner Schritt und dennoch ist es ein ganz, ganz wichtiger. Setz dein Vertrauen in Jesus mit dem, was du jetzt sehen kannst. Was mich bei Gott fasziniert, als ich 11 war und da Jesus mein Vertrauen ausgesprochen habe, habe ich ganz, ganz viel nicht gewusst und nicht verstanden, was ich heute erkannt habe. Und logischerweise werde ich auch in 20 Jahren an einem anderen Punkt stehen wie heute. Aber mit dem, was ich erkannt habe, hat Gott mich ernst genommen. Und das sehe ich überdeutlich an meinem Leben. Gott war treu zu mir, er hat gehalten, was er versprochen hat und er hat mich gut geführt auf meinem Lebensweg, wie der gute Hirte eben. Setz dein Vertrauen in Jesus mit dem, was du jetzt sehen kannst. Du musst kein Glaubensheld sein, Gott nimmt sich Zeit mit dir und mit mir. Und trotzdem will ich aber jetzt auch noch mit euch quasi ins 4-Meter-Becken springen und nicht nur im seichten Wasser bleiben. Weil dieser zweite Vers, sie verstehen eigentlich noch gar nicht, der hat mich nicht losgelassen. Johannes, der sieht irgendwas, er glaubt, gleichzeitig aber wird deutlich, dass er noch gar nicht alles verstanden hat. Und das ist wiederum etwas, was mich enorm dankbar macht. Wir haben eine größere Perspektive heute, als der Johannes zu diesem Zeitpunkt hatte. Und wir dürfen verstehen, was es mit der Auferstehung auf sich hat. Die Auferstehung von Jesus ist sicher nicht der einzige Grund, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, aber es ist definitiv der markanteste. Ein Grund, Jesus zu vertrauen, der alle anderen Gründe übertrifft. Jedes Evangelium hat die Auferstehungsgeschichte festgehalten. Bei den anderen Ereignissen schreibt der eine das und der andere das, also das variiert dann, aber bei der Auferstehungsgeschichte hat jeder gesagt, das muss unbedingt rein. Auch wenn es weitergeht in Apostelgeschichte, bei jeder evangelistischen Rede kommt immer die Auferstehung vor. Diese Auferstehung nimmt eine zentrale Rolle in der Evangeliumsbotschaft ein. Viele Jahre später, nach dem, was hier dem Johannes passiert ist, hat der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief erklärt, warum die Auferstehung von Jesus so ein wichtiges Ereignis ist. Und da sagt er zusammengefasst, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube, unser Glaube, umsonst. Damit meint er nicht gratis umsonst, sondern er ist einfach nutzlos, unsinnig, absolut vergeblich. Wir sind umsonst hier heute Morgen zusammengekommen, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Es ist eine Dummheit. Er sagt sogar, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir armselig, wenn wir an Jesus glauben. Die Auferstehung von Jesus ist das Fundament der Hoffnung, die wir haben. Mit der Auferstehung von Jesus steht und fällt alles für uns Christen. Was meint der Paulus damit? Als der Lazarus gestorben war, diese Geschichte haben wir im Kapitel 11 gelesen, da waren alle traurig. Als er wieder auferstanden war, da waren alle wieder fröhlich. Und ich glaube, das können wir nachvollziehen. Auch Jesus war bei Lazarus Tod traurig. Aber Jesus war nicht nur traurig, sondern Jesus war richtig zornig. Aber Jesus war nicht traurig, zornig, weil Lazarus viel zu früh von uns gegangen war, mitten aus dem Leben gerissen, dieser arme Lazarus. Weil Jesus hat gewusst, 5 Minuten später ist dieses Problem gelöst. Ich werde es reparieren. Sondern Jesus war zornig, weil er den Tod hasst. Jesus war nicht einfach nur traurig und zornig wegen dem Lazarus und weil seine Schwestern jetzt diese Trauer durchmachen mussten, sondern er war zornig auf den Tod. Weil der Tod zerstört das Leben. Der Tod, der gehört nicht zum Leben dazu. Und das sehen wir jedes Mal, wenn jemand stirbt. Es ist nicht einfach Abschied nehmen. Es ist ein schmerzlicher, brutaler Bruch mit dem Leben. Jeder, der das mal miterlebt hat, der weiß, der merkt, das soll so nicht sein. Es tut ja sogar weh, wenn der Hund stirbt. Jesus hasst den Tod, weil der Tod seine gute Schöpfung zerstört. Jesus hasst den Tod, weil der Tod Furcht und Leid verbreitet. Und das erleben wir ganz, ganz deutlich jetzt in Corona. Wir haben Panik davor zu sterben, verständlicherweise. Das ist, worauf alles hinausläuft. Keiner will sterben. Was passiert, wenn die Intensivstation voll ist? Keiner kann sich mehr um mich kümmern oder um meine Geliebten kümmern. Und im schlimmsten Fall bedeutet das der Tod. Ich kann das nachvollziehen. Der Tod ist das deutlichste Zeichen dafür, dass wir Menschen alle zusammen, keiner ausgenommen, von der Quelle des Lebens, von Gott selbst abgeschnitten sind. Wenn wir nicht von Gott abgeschnitten wären, dann würden wir auch nicht sterben. Und das ist genau zusammengefasst die Mission von Jesus. Er ist gekommen, um das Leben zurückzubringen. Darum geht hier alles. Er will uns nichts aufzwingen, sondern er will uns Leben geben. Und darum ist das mit dem Glauben, dem Vertrauen in Jesus setzen, auch eine total freiwillige Sache. Er zwingt uns nichts auf. Und dieses Leben geben, das passiert auf 2 Ebenen. Auf der einen Seite lesen wir immer wieder von diesem ewigen Leben, einem Leben, das nach dem Tod weitergeht. Diese Hoffnung, dass der Tod eben nicht das Ende ist. Jesus spricht ewiges Leben zu. Auf der 2. Ebene aber ein Leben in Fülle, ein Leben in Überfluss, ein sattes Leben, ein Leben, das wir bereits hier und jetzt zu sehen und zu spüren bekommen. Dass Jesus durch seine Gegenwart unsere Sehnsüchte sättigt in unserem Leben. Und es gibt dann in weiterer Folge einen Vorgeschmack auf dieses unsichtbare ewige Leben. Der Tod ist der Feind des Lebens. Es ist eine Bedrohung für jeden Menschen. Und Jesus behauptet, dass wer an ihn glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt. Jesus behauptet, dass er selbst die Auferstehung ist und das Leben. Das Problem ist nur, sowas kann jeder behaupten. Wir können es nämlich nicht prüfen. Wir können es erst prüfen, wenn wir selbst gestorben sind. Und das macht es ein bisschen schwierig, diese Behauptung von Jesus zu beurteilen. Und genau auf dieses Problem gibt uns die Auferstehung von Jesus eine Antwort. Die Auferstehung von Jesus ist Gottes Gutbefund, sein Zuspruch an Jesus. Was es bedeutet? Gott und wir Menschen, wir bewegen uns grundsätzlich auf zwei verschiedenen Ebenen. Der Weg von uns Menschen hat zwei fixe Elemente, an denen gibt es gar nichts zu rütteln. Die müssen wir einfach akzeptieren. Auf der einen Seite kommt jeder von uns irgendwo zur Welt. Wo und wann haben wir nicht mitzubestimmen. Die zweite fixe Tatsache, irgendwann verlassen wir diese Welt. Hier können wir zwar theoretisch den Zeitpunkt und auch die Umstände mitbestimmen, aber die Tatsache, dass wir sterben müssen, können wir nicht verändern. Gott hingegen steht über dem Leben. Er bestimmt, wann das Leben beginnt. Er bestimmt, wann das Leben sein Ende findet. Und jetzt behauptet dieser Mensch, Jesus, unglaubliche Dinge. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird ewig leben, über den Tod hinaus. Und wer an mich glaubt, der wird den Zugang zu Gott, dem Vater, bekommen. Ich allein bin der Weg zu Gott. Und Jesus ist nicht der Einzige, der das behauptet. Es gibt viele Menschen, die eine Lösung anbieten hinsichtlich dieses Sterbensproblems. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Aus allen Menschen, die Hoffnung verbreiten, hat Gott sich eine einzige Person herausgepickt. Und das ist Jesus. Und damit hat er bestätigt, dass er voll und ganz hinter dem steht, was Jesus getan und gesagt hat. Somit auch hinter diesem zentralen Aspekt der Schuldtilgung. Am Freitag haben wir den Karfreitagsgottesdienst gefeiert, diese Kreuzigung von Jesus. Jesus ist nicht einfach nur gestorben. Er hat die Schuld der Welt auf sich genommen und Gott sagt, ja, ich nehme dieses Opfer an, die Schuld ist wirklich weg. Niemand sonst hat den Tod, den Feind des Lebens, überstanden. Nicht der Buddha, nicht der Mohammed, nicht der Konfuzius, nicht der Joseph Smith von den Mormonen, niemand. Und wenn jetzt der Lazarus in den Sinn kommt, der ist zwar wieder auferstanden, aber er ist wieder gestorben. Die arme Socke musste zweimal sterben. Ich weiß nicht, kommt man da in eine Routine oder... Aber Jesus ist nur einmal gestorben und jetzt lebt er immer noch für alle Ewigkeit. 2000 Jahre ist her und das ist ein Klacks. Er wird ewig leben. Mit der Auferstehung von Jesus bekommen seine Worte und sein Tod am Kreuz dieses göttliche Gütesiegel. Gott bestätigt Jesus und seine Macht über den Tod durch die Erweckung zum Leben, durch die Auferstehung von Jesus von den Toten. Und das bringt uns zu einem zweiten Aspekt. Und dieser Aspekt hat ganz direkten persönlichen Einfluss auf jeden von uns. Nämlich Jesus spurt einen Weg vor, dem wir einmal nachfolgen werden. Jesus Auferstehung ist dieser Prototyp für die Zukunft. Jeder von uns wird sterben, das ist gewiss. Ob wir unser Vertrauen in Jesus setzen oder auch nicht. Aber laut Jesus, diesem bestätigten Sprachrohr von Gott, werden diejenigen, die ihr Vertrauen in Jesus gesetzt haben, zum ewigen Leben auferstehen. Und auf die anderen wartet auch eine Auferstehung, die aber nicht das ewige Leben beinhaltet, sondern das Gericht und den ewigen Tod. Und Gericht bedeutet einfach, dass wir für alles gerade stehen müssen, was wir jemals getan haben. Da wird uns nichts in die Schuhe geschoben. Wir müssen einfach nur gerade stehen für alles, was wir getan haben in unserem Leben. Gott wird in vollkommener Gerechtigkeit ein Urteil sprechen, ob unser Leben das Ziel erfüllt hat, das er sich als Schöpfer gedacht hat. Er wird Rechenschaft von jedem Menschen fordern. Und das ist auch der Grund, warum es so gravierende, ewige Auswirkungen auf dich und auf mich hat, was wir mit diesem Jesus tun. Wollen wir ihm glauben, ihm vertrauen und ewig leben, diese schönsten Aspekte des Lebens haben, mit ihm zusammen nur noch viel besser? Oder wollen wir ihn verwerfen? Wollen wir in ewiger Trennung von ihm existieren? Diese schlimmsten Aspekte von dieser Welt nur noch schlechter. Was wollen wir? Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und ich sage das nicht zum Angstmachen. Es sind die Worte, die Jesus spricht. Und Jesus ist derjenige, der alles dran gesetzt hat, dass er diese destruktive Macht des Todes für uns Menschen beenden kann. Und somit gibt Jesus Auferstehung eine Vorschau auf einen Prozess, den wir Gläubige genauso durchmachen werden. Und zwar wird der Tod beendet, es wird wie ein Aufwachen nach dem Schlaf, unser Körper wird wiederhergestellt wie der von Jesus und wir werden ein neues Leben in Empfang nehmen, ein Leben, das nie enden wird. Gleichzeitig beginnt auch ein neues Zeitalter von diesem uneingeschränkten Leben. Alle Feinde des Lebens werden besiegt sein und entfernt sein. Da wird es keinen Hunger geben, keinen Krieg, keine Armut, keine Ungerechtigkeit, kein Leid, keine Gier. Und natürlich auch dieser Kernfeind des Lebens, der Tod, wird besiegt sein. Und dass das nicht nur Träume sind, zu schön, um wahr zu sein, beweist genau diese Auferstehung von Jesus. Weil Jesus Auferstehung der Prototyp ist von dem, was uns Gläubige erwarten wird. Er ist vorausgegangen und wir werden genauso nachgehen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann hat sich an der menschlichen Misere nichts geändert. Dann bleibt unsere Perspektive in diesem Leben mit dieser Furcht im Nacken, dass letztlich das Einzige, auf das wir uns wirklich verlassen können, unser eigener Tod bleiben wird. Weil Jesus aber auferstanden ist, können wir uns auf seine Worte verlassen. In ihm ist ewiges Leben. Und weil Jesus auferstanden ist, haben wir substanzielle Hoffnung, dass unser Horizont nämlich nicht der Sarg oder die Urne sein wird, sondern ewiges Leben in vollkommener Herrlichkeit. Die Auferstehung ist nicht einfach nur ein Wunder, eine Sensation. Jesus besiegt hier den Tod durch seinen eigenen Tod. Jesus übertrumpft und entmachtet den Tod, indem er selbst stirbt. Und er beweist seinen Sieg, indem er untot wird, indem er wieder aufersteht. Was machst du damit an diesen Ostern 2021? Jesus sagt, Johannes 5, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Nimm ihn beim Wort. Vertrau ihm. Er steht zu dem, was er sagt. Wir werden miteinander ein paar Lieder hören, singen dürfen wir leider nicht. Und das erste Lied, das wir singen, heißt Jesus, meine Hoffnung lebt. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Und ein bisschen später singen wir noch, hören wir noch das Glaubensbekenntnis. Und ich lade dich ein, nimm diese Worte in dein Herz. Du kannst es auch mitbeten und sagen, Jesus, mit dem, was ich sehe, mit dem, was ich verstehe, will ich dir vertrauen. Hilf mir dabei. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du einen genialen, weisen, so langfristigen Plan hast, der vor ewigen Zeiten begonnen hat und auf alle Ewigkeit dauern wird. Und ich danke dir, dass wir das miterleben dürfen und Einblicke bekommen, was da passiert ist vor 2000 Jahren, dass du deinen Sohn Jesus nicht tot gelassen hast, sondern ihn bestätigt hast durch die Auferstehung. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns das Herz anzündest und wir verstehen können und sehen können, was du zeigen möchtest. Hilf uns zu glauben, hilf uns zu verstehen und danke so sehr, dass du ein lebendiger Gott bist und Jesus eine lebendige Hoffnung, weil er nicht mehr tot ist, sondern lebt. Und so bitte ich dich, lass dieses Ostern 2021 unser restliches Leben verändern. Amen.